ist wieder noch bequemer. Und ich möchte Sie ein bisschen einladen, über Disziplin, die hier so sehr gefordert ist, nachzudenken. Ihnen sogar Lust machen auf Disziplin. Das ist natürlich eine dieser alten deutschen Tugenden, die heute mit den Verwandten wie Pünktlichkeit, Ordnungsliebe ziemlich ins Hintertreffen geraten sind. Bei den Jungen der Fanggesellschaft sind das nur noch Lachnummern. Und trotzdem, wenn man diesen Weg gehen will, sind es ganz entscheidende Elemente dabei. Machen wir einen größeren Ausflug, um wieder zur Disziplin zurückzukommen. Wir haben gestern von dem Meister Deshimaru gehört, der da sagt, er geht in die Grube, wenn er sich zum Zen hinsetzt. Das war auch so ein bodenständiger Mensch, ich habe den erlebt. Also nicht so ein schlanker wie Thich Nhat Hanh oder so, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern ein richtiger Fester, würde man in Bayern sagen. Und das Ganze war auch so bodenständig. Irgendwann, wie ich mal in schönsten, buntesten Farbspielen da saß in der Meditation, hat mich einer seiner Mönche da unterbrochen und mir die Brille auf die Nase geschoben. Die hatte ich abgelegt. Und danach hat er mir gesagt, damit du das Parkett scharf siehst. War mir gar nicht klar, dass es beim Sehen um das Scharfsehen des Parketts geht. Aber so war das Ganze, die ganze Stimmung, ganz bodenständig. Und heute würde man sagen, down to earth, Erde. Ja, nicht abheben. Ja, nicht diesen esoterischen Unfug. Und ich habe ja schon mal angedeutet bei der Teezeit, dass man früher bei Depressionen einfach die Leute ins Zen-Kloster geschickt hat. Da könnte man einen Zusammenhang sehen. In die Grube steigen, das hat natürlich mit Sterben zu tun, dem Tod, Beschäftigung damit, Auseinandersetzung. Und das ist natürlich auch dasselbe Lebensprinzip dahinter, Saturn. Wenn wir uns konsequent mit Zazen beschäftigen, in die Grube steigen, uns mit diesen bodenständigen, grundlegenden, unbestreitbaren Dingen der Basis beschäftigen, wie der Endlichkeit des Lebens auch und dem Sterben, dann machen wir freiwillig etwas, was der Depressive nur gezwungenermaßen macht. Denn wenn wir mit dem Wissen um die Krankheitsbilderdeutung, wie Sie sie aus Krankheit als Symbol wahrscheinlich kennen, wenn wir uns da an Depressionen dran machen, dann könnte man sogar die Schönheit oder die Allumfassenheit dieser Krankheitsbilder erkennen. Der Depressive, der erreicht ja einiges. Also, er hat eine Schlafstörung und dadurch hat er noch mehr Zeit, wach zu sein und sich mit seinem Thema zu beschäftigen. Und dieses Thema ist letztlich dann auch Sterben. Und er tut es ja auch. Er beschäftigt sich mit dem Sterben gezwungenermaßen, allerdings auf einer denkbar primitiven Ebene. Strick oder Kugel, Gift oder Gas, Selbstmordgedanken. Aber dafür hat er 20 Stunden Zeit am Tag. Und er ist auch ganz im Hier und Jetzt. Einen Depressiven brauchen Sie nicht sagen, das wird wieder nächstes Jahr. Das war doch ganz schön letztes Jahr. Der ist jetzt depressiv und jetzt suizidal, wie die Psychiater sagen. Beschäftigt sich jetzt mit dem Sterben. Auf dieser Ebene, wo nicht so viel bei herauskommt natürlich. Und das Krankheitsbild der Genialität dieses inneren Arztes sorgt auch noch dafür, dass er eine Antriebsstörung hat. Jetzt kann er sich nicht umbringen. Der kann ja gar nichts machen. Er sitzt nur da, er hängt nur da, beschäftigt sich mit seinem Thema und das auch noch mit Überlänge. Würde man jetzt ins Zen-Kloster gehen, schon beim Anflug von Depression, dann würde man auf einer viel höheren Ebene sich mit demselben Lebensprinzip Saturn auseinandersetzen und im übertragenen Sinne in die Grube steigen. Da könnte man auch schön dran sehen, wenn man seinem Lebensprinzip in der Tiefe gerecht wird, hat das auch was Vorbeugendes. Wir tun das freiwillig. Obwohl es sicher nicht im Trend liegt, sich mit dem Tod zu beschäftigen, im Gegenteil, das ist etwas, was bei uns völlig unpopulär ist. 93% der Deutschen glauben gar nicht mehr sterben zu müssen. Wenn Sie die befragen, bei einer Umfrage ist das passiert peinlicherweise, ob Sie lieber in der Klinik oder lieber zu Hause sterben wollen, sagen 93% sinngemäß, wenn schon, dann zu Hause. Also die glauben es gar nicht mehr wirklich. Sicherlich auch nicht gerade eine Verblödung, aber es ist eine totale Verdrängung dieses Themas. Wir machen das hier freiwillig. Und wir haben ja wie bei all diesen großen Themen des Lebens nicht die Wahl, sondern immer nur die Ebenenwahl. Ja, wir haben nicht die Wahl, ob wir unser Herz groß und weit und offen machen, so im christlichen Sinne, sondern wir haben nur die Ebenenwahl. Natürlich meint Christus das im übertragenen Sinn. Aber wir können es dann auch auf der körperlichen Ebene machen. Dann nennen wir es Herzinsuffizienz. Auszeichnet tut sie sich mit einem großen Herzen, dem ausgelatschten Herzen, schuhförmigen Herzen der Kardiologen. Da wird das Leben dann elend. Wir haben auch gar nicht die Wahl, ob wir uns mit dem inneren Kind beschäftigen. Das könnten wir machen ein Leben lang. Dann wird unser Leben natürlich spielerischer, kreativer. Wir haben dann öfter die staunenden Augen des kleinen Prinzen. Oder wir tun es eben nicht. Dann schieben wir es eben auf. Dann kommt es am Ende des Lebens gebündelt und massiv. Und auch auf einer primitiven Ebene, dann werden wir kindisch. Das nennen wir Demenz oder Morbus Alzheimer. So haben wir auch nicht die Wahl, ob wir uns mit dem Sterben beschäftigen. Wir müssen das einfach tun, wir müssen nach diesem Prinzip gerecht werden. Aber wir haben wieder die Ebenenwahl. Wir können es in so einer anspruchsvollen Weise tun, wie wir es hier, glaube ich, tun. Oder eben notgedrungen dann durch Krankheit in der Form von Depression, wo wir uns auf einer niedrigen Ebene mit demselben Thema beschäftigen. Und wenn wir schon bei diesem wenig geliebten Thema sind, das ja früher auch mal in unserer Kultur als Lösung und Erlösung galt. Und Mandala, der Mittelpunkt, von hier nach hier, sagen östliche Menschen, aus der Mitte in die Mitte. Denkt man an der Zeit, wo sie die Rosenfenster gebaut haben, die vielleicht schönsten Mandalas dieser Erde, da wussten die das, dass es wieder zum Schluss in die Mitte geht. Da haben sie die sicher auch benutzt zur Meditation. Heute ist uns der Tod ein Horror und deswegen eben so verdrängt. Er kommt nur über den Schatten noch in unser Leben. Also jedenfalls in das Leben der Fernsehgesellschaft kommt er zur Primetime. Da wird ja unglaublich gestorben. Demonstrativ, spektakulär. Aber immer so, dass man sich sagen kann, kann ja mir nicht passieren. Wir kriegen ihn auch in den Nachrichten in so einer Schattenform mit. Wenn wir uns mal auf einer wissenschaftlichen Ebene dem Tod nähern, wie es die Sterbeforscher tun, Elisabeth Kübler-Ross oder Raymond Moody, amerikanische Psychiater, dann gibt es da ja eine ganz beeindruckende Essenz von all den Sterbeforschern. Die Menschen auf dem Sterbebett haben nicht Probleme mit den gemachten Fehlern. Wesentlich nicht. Die haben zwei Probleme, wenn sie zurückschauen. Das nicht gelebte Leben und den Mangel an Disziplin. Das nicht gelebte Leben, weil sie sich halt nicht getraut haben, immer noch der Bürgerdevise vorgegangen sind, hoffentlich geschieht nichts, dann ist halt auch nicht viel geschehen. Und dann ist zum Schluss das Leben nicht gelebt. Man hat nichts gewagt. Und der Mangel an Disziplin. Man hat die Dinge nicht durchgehalten, die man erkannt hatte als wesentlich. Dann haben wir sicher alle Bereiche, wo wir das kennen. Wo wir dann später merken, da fehlt jetzt was. Ich wollte schon in der Schulzeit auch Griechisch und Hebräisch lernen. War ein guter Gedanke. Aber irgendwie kam dann schon die Pubertät und alles Mögliche. Und das Griechische habe ich nach einem Jahr wieder dran gegeben. Gerade einmal die Buchstaben gelernt. Das Hebräische schon nach einem Vierteljahr. Buchstaben richtig. Heute denke ich mir, schade, wenn ich so die Grundlagen unserer Kultur von der Sprache her kennen würde, wäre schon viel besser. Sowas wirklich mal ursprünglich im Original zu lesen, würde mich heute schon sehr freuen. Ich finde das ärgerlich. Und stattdessen habe ich abgesponnen und den Hippie gegeben. Disziplin ist etwas, was wir jetzt so langsam, wo wir sie so gar nicht mehr schätzen eigentlich, wiederentdecken. In vieler Hinsicht. Malcolm Gladwell, dieser Bestseller-Autor, der so Wissenschaftsthemen immer aufgreift, der hat ein Buch geschrieben, das letzte Outliers, die Überflieger. Und was er dabei macht ist, er entlarvt total den Mythos des Genies. Wir haben ja schnell mal so das Gefühl, na Genies, das sind die anderen, die sind halt begabt, da kann man nichts machen. Und wir sind halt nicht so begabt, da brauchen wir auch nichts machen. Das wäre eine relativ bequeme Haltung dem Genie gegenüber und sich selbst. Aber jetzt kommt peinlicherweise raus bei Malcolm Gladwell, die Genies haben sich das erarbeitet und praktisch ausnahmslos. Und meistens mit Disziplin. Aber auch lange in dieser Illusion gelebt, der Mozart, der ist es halt genial geboren worden. Jetzt stellt sich raus, der Vater Leopold, der hat ihn so gezwirbelt, dass der noch kaum reden konnte, da konnte der schon das Klavier spielen. Und dann hat er gespielt, gespielt, gespielt. Manchmal läuft es auch mehr so, ja, durch die Umstände. Die Beatles waren eine miserable Band, die nicht immer gut spielen konnten. Aber dann sind sie in diesem Hamburger Bordell, muss man letztlich sagen, im Stadtclub gelandet. Und mussten 12 Stunden am Tag musizieren. Ja, das haben sie lange gemacht, viele Monate, bis sie dann musizieren konnten. Und so kommen ständig dieselben Dinge raus. Man muss eine Sache 10.000 Stunden üben. Dann halten die anderen langsam das für genial. Die Leute selbst wissen ja, wie es entstanden ist. All diese Computerüberflieger haben vielleicht nicht aus der Disziplin heraus, aber mit der Begeisterung über 10.000 Stunden programmiert. Und Menschen in einem ganz überschaubaren Zeitfenster einen freien Internetzugang haben und dann nächtelang programmiert haben. Und das Wunder beginnt nach 10.000 Stunden. Da können, passen sie alle rein. Der gerade dahingegangene Steve Jobs, Billy Joel, Bill Gates. All die, wo man denken, aha, ja, naja, andere Welt. Nicht so anders, mit unglaublicher Disziplin, Stunde für Stunde geübt. Wenn wir auf unser Thema zurückkommen, die Meditation, gibt es auch eine ganz schöne Geschichte aus dem Zen, weil wir gestern schon eine gehört haben. Da sitzt ein Zen-Mönch schon Jahre und Jahrzehnte. Der macht das ganz ernst und mit viel Disziplin. Und er erlebt, wie andere kommen ins Kloster. Der eine hat schon nach einem Vierteljahr in Satori, der andere nach einem Jahr. Und er sitzt jetzt schon über 20 Jahre und hat es noch gar nie erlebt. Geht er zum Roshi und klagt ihm das mal. Und der Roshi sagt, naja, da wirst du einfach falsch sein hier. Ich entlasse dich aus dem Kloster, das ist nichts für dich. Geh hinaus. Und dann heißt er, sei aus dem Kloster gegangen, das er über all die Jahrzehnte nicht verlassen hatte. Und war ihm alles fremd geworden in der Stadt Kyoto. Er ließ sich so durch die Straßen treiben, dieses bunte Treiben, laute Menschen. Und kam in eine Gegend, wo die Menschen außergewöhnlich nett waren zu ihm. Ganz, ganz freundlich. Und da hat er sich richtig gut gefühlt. Da war eine Frau, die war ganz besonders freundlich zu ihm. Und so nett, dass sie ihn gleich mit nach Hause genommen hat. Und es ihn dann richtig schön gemacht hat. Und dann heißt es, in dem Moment, wo er in sie versunken ist, da hätte er nicht Satori, sondern Samadhi erlangt. Dann war er natürlich überglücklich und dachte sich, so ein Wahnsinn, da sitze ich 25 Jahre da mit der Disziplin, so einfach geht es. Und so schön. Die Anekdote will sogar wissen, dass es ein ganz anderes Kloster gegründet hätte, wo man gleich das nicht mit der Disziplin so hart getrieben hat, sondern gleich diesen anderen Pol gelebt hat. Das Versinken, das große Loslassen, den kleinen Tod, wie die Franzosen sagen. Und die haben ordentlich viel Spaß gehabt, aber es ist einfach nichts geworden. Kein Samadhi, kein Satori, gar nichts. Bis dann wieder klar wurde, ah ja, es fehlte die Disziplin vorher. Dann kann dieses große Loslassen kommen. Das zeigt uns sogar auch moderne Forschung. Stanford, dieser renommierten US-Uni, haben sie mal so übersinnliche Dinge erforschen wollen. So ähnlich, wie sie es jetzt viel tun. Besonders in den USA, aber gestern haben wir gehört, geht auch bei uns endlich mal los. Also dort haben sie dann im Uri Geller-Stil versucht, Kompassnadeln abzulenken von der Nord-Süd-Richtung. So sensitive Menschen, die sich für begabt mit Psi-Eigenschaften und Fähigkeiten fühlten. Die hat man da eingeladen, da hat man so ein Konzept gemacht, 14 Tage sollten die da sitzen, die Hände um die Kompasse herumlegen und versuchen, die Nadel abzulenken. Die Nadeln, die waren am Computerschreiber angeschlossen. Und dann wollte man sehen, was dabei rauskommt. Und da kam nichts daraus. Die saßen da, haben sich konzentriert, konnten die Nadeln praktisch nicht ablenken. Dann hat man dieses Experiment, diese Studie verkürzt auf eine Woche, weil eben nichts rauskam. Das war schon nach ein paar Tagen klar. Und hat irgendwie gesagt, am Freitagabend ist Schluss, 17 Uhr. Bis dahin machen wir das, dann haben wir belegt, es geht nicht. Und dann, kurz vor 17 Uhr, ging es aber. Dann haben die Nadeln sich bewegt und ließen sich ziemlich ablenken aus dem Normalen heraus. Und da hat man sich dann den Kopf drüber zerbrochen, was war da los? 7 Tage geht überhaupt nichts. Und in den letzten 5 Minuten, da geht's dann. Und die Analyse ist ja auch, selbst für Wissenschaftler, einfach gewesen. Die totale Konzentration alleine hat es auch nicht geschafft. Aber das Loslassen, das hat es geschafft. Dann gab es auch da genau die gleiche Reaktion wie bei dem Mönch. Dann machen wir es doch gleich so. Die sollen sich nicht konzentrieren, die sollen ganz locker und entspannt da rangehen und wie nebenbei. Ging auch nicht. Konsequenz ist, erstmal muss die Konzentration her, der Aufbau der Energie, dann allerdings müsste auch die Offenheit dafür da sein, wieder loszulassen. Und das wäre ja auch unsere Perspektive hier. Wir wollen ja keineswegs Sie animieren, Ihr Leben jetzt in so einer strengen Disziplin zu verbringen. Darum geht es nicht. Bewusstheit, darum ging es. Aber was wir hier aufbauen an Energie, an Konzentration, das ist die Vorstufe für dieses große Loslassen. Was ja dann manchmal auch ganz unerwartet geschieht, oft gar nicht beim Meditieren. Gibt es auch anekdotische Berichte darüber, wenn so ein Zen-Meister dann Befreiung gefunden hat, hat er sich oft halb kaputt gelacht. Erstens über den Ort, wo es passiert ist, angeblich nicht selten auf der Toilette beim größeren Geschäft. Da hat er halt losgelassen und nicht an Erleuchtung gedacht. Und dann kam sie ausgerechnet. Und bei anderen Beschäftigungen des Alltags. Und rückwirkend war es so einfach. Aber es braucht schon immer diese Vorstufe, diese große Disziplin, die uns heute so schwer fällt. Weil es natürlich schon vom Wort heißt Schüler sein. Und wir haben ja mehr so die Lust auf Meisterschaft. Das ist ja für westliche Menschen schwierig, solange Schüler sein. Wir lesen sowas manchmal, Ausspruch eines großen Geistes unserer Kultur. Er sagt, wenn du irgendwo Meisterschaft erreicht hast, werde in einer anderen Disziplin wieder Schüler. Wegen der Disziplin, weil es so sehr darum geht, die zu lernen. Wir haben auch so aus dem Leben Ein paar so Hinweise. Selten nur verirrt sich ja noch ein Nobelpreis überhaupt nach Europa oder gar nach Deutschland. Aber wenn, trifft es, auch wenn es Naturwissenschaftler trifft, Physiker, Chemiker, Menschen, die ein humanistisches Gymnasium hinter sich gebracht haben. Da fragt sich doch der moderne Mensch, wieso? Auf der Oberrealschule lernen die doch gleich Physik und Chemie. Da müssen die doch viel besser sein. Das ist gar nicht der Punkt, wann die ihre Physik und Chemie lernen. Der Punkt ist, die haben am humanistischen Gymnasium Disziplin gelernt. In dieser ganz altbackenen Weise. Deswegen gibt es ja heute auch kaum noch. Das kann man ja Kindern gar nicht mehr zumuten. Nimmt man ihnen aber auch die Chance, Disziplin zu lernen. Also wir wissen eigentlich diesen wirklich großen Wert. Und natürlich ist dieses Schülersein immer eine Schwierigkeit. Da müsste man jemanden über sich erkennen, der so eine Lehrerrolle hat. Wenn wir unser Ritual hier anschauen, dann sind wir wirklich Schüler in diesen ganz einfachen Dingen. Ja, dass der Körper wirklich Sitz macht, wenn wir Sitz sagen. Das lernen wir jetzt. Da braucht es nicht einmal einen Meister dazu. Wir können jetzt lernen, uns nicht von unseren Emotionen sofort hinreißen zu lassen. So entsteht ja so unheimlich viel Streit und Missverständnis. Immer gleich, wenn irgendjemand unsere Knöpfe drückt, wo unsere Emotionen unkontrolliert losgehen, reagieren und dann ziemlich viel zugrunde richten dabei. Hier könnte man lernen zu sitzen und die sein zu lassen. Bis es dann auch aufgeben und wir dem Sein ein bisschen näher kommen. Hier könnten wir auch lernen, mit den Gedanken umzugehen. Die kommen und sprudeln ja permanent. Ich mache ja viele so Ausbildungen, Bildertherapie-Ausbildung, Atemtherapie-Ausbildung. Und da müsste man ja diese geführten Meditationen als Einleitung reden können. Da gibt es viele Leute, denen fällt nichts ein. Ganz unerklärlich für mich und unmöglich, weil uns fällt ja ständig was ein. Das ist ja unser Problem, dass uns permanent was einfällt. Wenn man dann also was produzieren müsste, sagen wir, es fällt uns nichts ein. Wenn wir dann mal in Ruhe sitzen wollen, dann fällt uns ständig was ein. Wir sind ja wirklich auch schon sehr paradoxe Wesen. Manchmal fasst man es gar nicht. Bei der Wasserarbeit in Monte Grotto ist mir mal aufgefallen, und das hat mir wirklich eine kleine Krise gestürzt, dass dieselben Menschen, die behaupten, nicht schweben zu können im Wasser, die sind, die 2 Tage später nicht untergehen können. Da war ich dann doch fassungslos. Aber die haben einfach dieses Programm. Ich kann nicht. Es geht nicht. Dann gibt es andere, die können schweben und wenn man sagt, so, jetzt ausatmen, dann gehen sie unter. Was ja auch völlig logisch ist. Also wir haben eher das Thema, dass wir einen unheimlichen Überfluss an Gedanken haben. Und da braucht es dann das Maximum an Disziplin, um mit denen wirklich fertig zu werden. Durch die wir Ruhe geben. Dafür ist auch gar nicht schlecht, erst das Denken zu lernen. Das ist ja möglich, dafür haben wir ja dieses aus meiner Sicht faszinierende Organ, unser brillantestes Organ, das Gehirn. Und dann gibt es eben auch mal diesen Gegenpol, dass wir es zur Ruhe bringen müssten. Körper schaffen wir leicht. Emotionen schaffen wir, ist aber aufwendig. Aber den Geist, der uns zum Menschen macht, das ist wirklich die Herausforderung. Und das braucht das Maximum an Disziplin, immer wieder anzufangen mit dem Zählen. Und den Standort, den können die meisten jetzt schon ganz gut an seinem Mittwoch an diesem Kurs abchecken. Da wird es jetzt Perioden geben, da hat man nicht einmal bis 10 gezählt. Was wir, glaube ich, sehen können, wenn wir uns mit Disziplin beschäftigen ist, dass es möglich ist, zeigen uns ja auch die Geschichten all der, die es geschafft haben in den Traditionen. Es ist möglich, es ist viel Aufwand, es braucht das Maximum an Disziplin, aber nur das hilft auch. Also in diesem Sinne, nehmen Sie das als kleine äußere Übung, drehen weiterhin Ihre Klammern an. Und da ist das Gleiche. Da gibt es Namen, die habe ich noch nie in der Hand gehabt. Viele, Gott sei Dank, danke ich Ihnen. Und da gibt es Namen, die habe ich ständig in der Hand. Ich weiß, dass Sie nicht zu blöd sind, eine Klammer umzudrehen. Aber Ihnen fehlt die Disziplin. Das ist nichts Schlimmes, dafür sind wir hier. Wir üben das. Aber auch das wäre ein Teil der Übung. Es gibt welche, die sind noch nie zu spät gekommen. Und dann gibt es welche, die sind für 80% aller zu spät kommenden Ereignisse zuständig. Einfach mal anschauen. Thema Disziplin. Denjenigen, denen das nie passiert, die haben schon auch noch dieses Thema. Die bearbeiten es halt dann bei der Atembeobachtung. Mit ihren Gedanken, die dazwischen kommen. Und auch auf den Gedanken müssen wir nicht böse sein, so wie wir den Dauerschläfern hier nicht böse sind. Die Gedanken dürfen da sein, die sind bei allen da. Wenn wir es erkennen, kommen wir einfach nur zurück zum Zählen. Und jeder kann auf dieser Ebene, wo er dran ist, üben. Und es wird sich immens lohnen. Dessen sind wir sicher. Und ich hoffe, ich habe Ihnen ein bisschen Lust gemacht, auf Disziplin und da wieder neu ranzugehen, dran zu bleiben, es zu üben, auf dem Weg zur Meisterschaft. Dann bräuchten wir wieder den freien Raum hier.